Mozilla sagt, der Kontext-Podcast.
Stefanie Bremer ist Erbin, ist Millionärin, hat Geld und ich glaube, sie meint sogar, sie hat zu viel Geld, denn sie sagt, besteuere mich jetzt mehr. Tax me now. Ich grüße Sie zunächst mal, Frau Bremer.
Guten Tag, Gazilla. Dankeschön für die Einladung.
Ja, Sie haben Station gemacht auf Ihrer Zugfahrt in Stuttgart, damit wir uns unterhalten können. Dafür bedanke ich mich natürlich erstmal. Wir sitzen in einer Hotellobby. Kann sein, dass hier ab und zu dann nochmal ein bisschen Sound reinkommt, das nur zur Erläuterung. Sie sagen, Sie sind reich, Sie verheimlichen das nicht wie viele Leute, sondern gehen offensiv damit um und sagen quasi, Sie sind zu reich und wollen mehr Steuern bezahlen. Warum?
Weil einfach, während ich reich bin, der Großteil der Bevölkerung nicht reich ist und auch kaum mehr die Möglichkeit hat, aus eigener Leistung reich zu werden. Und wir bei unserer Initiative sehen einen großen Grund in der derzeitigen Steuergestaltung. Und nun ist das kein neues Thema, allerdings wurde es in den vergangenen Jahrzehnten nicht wirklich in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen. Jedoch, wenn wir als vermögende Menschen, quasi als Profiteure dieser Steuersituation, uns dieses Themas annehmen, dann wird uns mehr zugehört und das Thema insgesamt bekommt mehr Aufmerksamkeit.
Wie lange gibt es Tax Me Now jetzt?
Ziemlich genau 1,5 Jahre. Also wir sind 2020 im Vorfeld der Bundestagswahl, haben wir uns aufgestellt, weil wir eben aus aktivistischen Kreisen die Rückmeldung bekommen haben, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Vermögenssteuer und anderen Steuerthemen zu beschäftigen, weil eben sehr öffentlichkeitswirksam der Staat große Schulden aufgenommen hat, um in Deutschland weiterhin Wohlstand zu erhalten. Und natürlich, und jedem ist klar, dass diese Schulden irgendwie gedeckelt werden müssen.
Die Petition haben schon über 80.000 Menschen, glaube ich, unterschrieben. Wie viele davon sind auch offene Millionäre, so wie Sie?
Wissen tun wir es von 59 Personen derzeit, die auch auf unserer Homepage stehen, teilweise mit Namen, teilweise ohne.
Dann reden wir mal über die Forderungen der Initiative Tax Me Now. Geht es da vor allen Dingen erstmal um die Vermögenssteuer?
Ich glaube, ich würde unsere Forderungen nicht priorisieren wollen. Es sind alle gleichwertig. Zum einen möchten wir, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Sie ist ja nur ausgesetzt seit 1996. Da liegen Veränderungsanforderungen durch das Bundesverfassungsgericht vor, denen sich eine Bundesregierung annehmen sollte. Als nächste Forderung wünschen wir uns, dass zahlreiche Ausnahmen in der Erbschafts- und Schenkungssteuer zurückgenommen werden, weil sie wiederum vermögende Menschen bevorzugen, während nicht vermögende Menschen nicht bevorzugt werden. Als dritte Forderung haben wir, dass die Kapitalertragssteuer nicht mehr weiterhin pauschal erhoben wird, sondern auch progressiv. Denn warum sollte ein Lohn auf eigene körperliche Arbeit mehr besteuert werden als arbeitendes Geld? Als vierte Forderung wollen wir eine offene Diskussion über eine einmalige Vermögensabgabe, eben um Corona-Schulden zu tilgen, denn starke Schulden können mehr leisten. Und zu guter Letzt wollen wir, dass die Finanzbehörden in Deutschland deutlich besser ausgestattet werden mit Personal, mit Ressourcen, mit Budget, damit sie unabhängig arbeiten können, um Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen.
Bei der Recherche ist mir schon eins aufgefallen, was ich vermisst habe, jetzt auch in Ihrer Aufzählung, das ist der Spitzensteuersatz. Ist der in Ordnung so?
Ich finde ihn für mich nicht zu hoch. Und ich glaube, es
das glaube ich.
Und ich glaube, es ist, wenn wir jetzt nur den Spitzensteuersatz erhöhen, wird das nichts an der Verteilungsgerechtigkeit ändern. Denn dann wird es nach wie vor so sein, dass ich mein Vermögen in Kapitalanlagen speichern kann, dass ich es in Stiftungen schieben kann und trotzdem weiterhin vermögend werde, vermögend bleibe, während andere Menschen das nicht können.
Das alleine sicher nicht, aber ich könnte mir ein anderes Steuersystem vorstellen, wo die Ärmeren dann auch davon profitieren, dass die Reicheren mehr Steuern zahlen. Wissen Sie, wo der Spitzensteuersatz Anfang der Bundesrepublik 1949 lag?
52%.
90.
Das war
90. Ja. Unter der Unionsregierung mit Konrad Adenauer als Kanzler.
Ja.
Dass man das auf die Dauer vielleicht nicht halten kann, leuchtet auch mir ein. Aber damals hat man schon gesagt, beim Aufbau müssen vor allen Dingen die breiten Schultern etwas mehr leisten als die anderen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass 42% auch ein bisschen wenig ist, haben wir jetzt im Moment, ne?
Ja.
Und der wird schon ab knapp 60.000 erhoben, ne?
Ja.
Und alles drüber da zahlt dann auch nicht mehr.
Ja, da könnte man sicherlich ein bisschen was anpassen, aber es ist jetzt nicht unsere Forderung im Moment.
Ja, ja. Nee, die Zahlen, was die große Schere angeht, wer viel Geld hat und wer wenig hat, ist wirklich erschreckend. Die Top Ten besitzen 2/3 von allem. Aber was mich am meisten erschreckt hat, war die Zahl, dass die obersten 0,001% mehr haben als die unteren 50%.
Habe ich noch nie gesehen.
Das ist, ich weiß nicht, warum sich das gesellschaftlich so tragen lässt, warum die Leute sich das gefallen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich glaube, vielen Menschen ist es nicht bewusst. Und natürlich wird allenthalben das Leistungsnarrativ propagiert. Dass diejenigen, die reich sind, die haben sich das ja selber erarbeitet.
Oder, so wie Sie als Erwin.
Ja, selbstverständlich habe ich das. Nein. Diejenigen, die vermögend sind, sorgen für den Wohlstand der Bevölkerung. Denn sie schaffen Arbeitsplätze oder sie konsumieren so viel, dass das wieder der Gesamtwirtschaft zugutekommt. Beides haben wir in den letzten Jahrzehnten gesehen, funktioniert nicht. Es ist einfach nicht der Fall. Und was natürlich auch immer noch gerne propagiert wird, wenn du nur fleißig genug bist, dann wirst du es schon irgendwie schaffen. Und die da oben sind, waren offensichtlich fleißig genug. Und das ist einfach nicht mehr wahr. Aber es ist natürlich erschreckend, wenn man sich das eingestehen muss. Weil ich glaube, niemand von uns möchte sich eingestehen müssen, dass er, wenn er aus bestimmten Umständen kommt, mit der eigenen Arbeit nicht vermögend werden kann. Das ist so desillusionierend, glaube ich. Und da schrecken sicherlich einige vor zurück.
Ja, das heißt aber nicht, dass wenn man dann reich ist, auch ein bisschen mehr wieder der Gesellschaft zurückgibt. Aber wir müssen darüber nicht diskutieren, das ist mir schon klar. Warum gibt es eigentlich bei der Kapitalertragssteuer keine Progression wie bei der normalen Besteuerung, sondern diese pauschalen 25%, die ja auch nur den Reichen dann zugutekommen?
Da gab es, glaube ich, einen SPD-Politiker, der sich vor Kapitalflucht gefürchtet hat und dann gesagt hat, naja, dann gehen wir runter auf pauschal 25. 25 von X ist besser als nichts von X, meine ich, ihn zitieren zu können. Und ich glaube, da war auch sehr starke Lobbyarbeit dahinter. Und natürlich ist auch das eine Ausprägung davon, dass wir nicht genügend zusammenarbeiten. Natürlich wird es nicht damit getan sein, wenn zum Beispiel Deutschland sein Steuergesetz überarbeitet. Natürlich muss das europäisch erfolgen. Aber selbst dann ist es keine Entschuldigung, das nicht zu tun.
Mit der Vermögenssteuer sagten Sie ja selbst, die steht im Grundgesetz und ist erstmal nur ausgesetzt. Und es gibt ein höchstes Verfassungsgerichtsurteil, dass das abgeschafft werden soll. Aber wofür ist denn das Bundesverfassungsgericht da, wenn sich keiner danach richtet?
Ja, das frage ich mich auch. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn wir eine Politikverdrossenheit haben. Wenn nicht dann mal unsere eigene Politik auf das Bundesverfassungsgericht hört. Das halte ich für hochkritisch und es macht mir Sorge.
Sie haben selbst auch auf die Erbschafts- und Schenkungssteuern abgehoben, von denen Sie ja auch selber profitiert haben. Geht es vor allen Dingen darum, dass man als Reicher alle 10 Jahre eine Menge Geld weitergeben kann, ohne einen Cent dafür an Steuern zu bezahlen? Und wenn man das über Jahrzehnte macht, dann kann man sehr viel ohne zu versteuern unterbringen.
Unter anderem, ja. Weil es ist ja einfach, die meisten Menschen in Deutschland werden nie in die Situation kommen, dass sie über dem Freibetrag Geld verschenken oder vererben können. Das sind wirklich nur die obersten 10%, die das in Anspruch nehmen können. Und die sind sowieso schon sehr vermögend. Warum also muss man denen noch einen Freibetrag gewähren?
Dann gibt es die Beitragsbemessungsgrenze bei den Sozialversicherungen. Ich bin zwar kein Millionär, aber ich habe davon auch profitiert, weil ich da auch drüber lag und also relativ dann prozentual weniger bezahlt habe als die ärmeren Leute. Ist das eigentlich vom Gesetz so gedeckt?
Da fragen Sie die Falsche. Ich bin tatsächlich keine Juristin oder keine Steuerfachanwältin.
Aber Sie möchten das auch verändern? Oder ist das auch nicht so wichtig?
Dazu kann ich wirklich nichts sagen, da weiß ich zu wenig dazu.
Gehört aber nicht zu den Forderungen
Nein.
vom Tax-Minar.
Aber es ist uns wohl bekannt, dass die nicht vermögenden Menschen deutlich mehr Abgaben zahlen im Verhältnis zu ihrem Einkommen als Menschen, die vermögend sind. Das ist schon so. Also das ist prozentual zahlen Menschen ohne Vermögen mehr von ihrem Einkommen an Steuern und Abgaben als vermögende Menschen.
Hat sich Dexminer schon mal mit der Bürgerversicherung befasst?
Nein.
Weil wenn alle in eine Solidarkasse zahlen, inklusive nicht nur von ihrer Arbeit, sondern dass auch Einkünfte aus Aktien, Immobilien und anderen Besitz, die man damit einfließen, würde auch eine Menge Geld zusammenkommen, würde die Ärmeren entlasten, wenn man das Ganze umschichtet. Also es wäre auch ein Schritt zu einer Umverteilung von oben nach unten.
Sicherlich, ja. Aber da weiß ich wirklich zu wenig dafür.
Tax-Minau ist natürlich unabhängig und überparteilich, aber können Sie sich vorstellen, dass die dass Sie auch FDP-Anhänger haben?
Ich würde es mir wünschen. Ich kann es mir schwer vorstellen.
Sie haben ja eben gesagt, dass es, die Initiative ist vor den Wahlen entstanden. Das heißt, Sie wollten halt auch ein bisschen was in Bewegung setzen, dass vielleicht Wähler sich überlegen, welcher Partei Sie ihre Stimme geben, was die Parteien fordern.
Unbedingt, ja, weil es gab ja drei Parteien, die in ihren Wahlprogrammen die Vermögenssteuer und oder die Erbschaftssteuer drin hatten. Und
wir waren SPD, Grüne und Linke?
Genau. Ja. Und wir waren sehr erfreut darüber, dass wir das da gesehen haben und haben eben wirklich dann versucht, möglichst viel Pressearbeit zu machen, um dieses Thema weiter zu verbreiten. Wir haben mit unseren Bündnispartnern Kampagnen gemacht, entsprechende, und hatten gehofft, dass wir möglichst viele Menschen bei diesem Thema informieren können und sie entsprechend wählen gehen. Und wurden dann leider etwas enttäuscht, als die FDP mit in die Koalition kam.
Naja, gut, wir wollen jetzt hier keine Parteipolitik machen, aber das muss jeder Wähler selbst gucken, was in einem Parteiprogramm. Sie können sich ganz in Ruhe Ihren Tee einschenken, jetzt erstmal zwischendurch. Ich hoffe, der Kräutertee mundet ihn.
Ja.
Was haben Sie eigentlich oder Texminau für Echo bekommen, als diese Initiative an zur Welt kam und öffentlich wurde? Ich kann mir vorstellen, dass da auch Widerspruch kam, dass ein paar Millionäre sagten, was soll das eigentlich? Das ist doch alles so in Ordnung. Was hebt ihr euch so aus dem Fenster? Was haben Ihre Bekannten gesagt?
Also es ist immer interessant. Es gibt einige Menschen, die sich selbst als vermögend bezeichnen würden, die sagen, ja, das stimmt, das ist richtig, was ihr sagt. Das sind dann auch häufig welche, die bei uns mit unterschreiben, die teilweise auch aktiv mitarbeiten. Es gibt einige Vermögende, die auf uns zukommen und die dann sagen, naja, aber es ist doch gut so, wie es ist, ich schaffe doch Arbeitsplätze, oder gerade im Sinne auf die Vermögenssteuer, das Vermögen ist ja aber doch in Betriebsvermögen gebunden, das können wir ja gar nicht besteuern. Und was mir da immer fehlt, ist der alternative Lösungsansatz. Ich lasse gerne mit mir diskutieren, was die richtige Lösung ist. Was ich nicht diskutieren lasse, ist, dass wir es so lassen, wie es ist. Das Problem besteht und wir müssen es angehen. Wiederum aus den nicht vermögenden Gruppierungen erhalten wir mehrheitlich große Zustimmung.
Man muss gucken, ob sie das in Wahlen niederschlägt. Ne?
Ja, das ist leider der Fall.
Dafür sind natürlich 82.000, die eine Petition unterschrieben haben, jetzt nicht so richtig messbar. Das schafft die 5%-Hürde noch nicht, würde ich jetzt mal sagen.
Nein.
Ja, es wundert mich, dass dieser Lobbyismus da wirklich so zum Tragen kommt, weil wenn man sich überlegt, dass Ihre Forderungen eigentlich mindestens 90% der Bevölkerung zugutekommen würde, sind die anderen 10% aber so mächtig, so laut, dass das nicht durchdringt? Wie kommt das?
Naja, allein wenn wir uns anschauen, welchen Zugang zu Medien diese Lobbyorganisationen haben. Die können mal kurz mehrere hunderttausend Euro ausgeben für eine einseitige Anzeige in der FAZ, in der Zeit, in welcher anderen Tageszeitung auch immer, und können damit plakativen Totschlagbotschaften um sich hauen. Das können wir nicht. Und wir würden auch nicht mit solchen Argumenten arbeiten, weil sie einfach größtenteils falsch sind, Menschen verunsichern und eben keine Problemlösung anbieten. Mhm.
Sie sind nicht nur bei Texminau organisiert, sondern auch in der Bewegungsstiftung. Ich muss gestehen, die kannte ich bislang gar nicht, obwohl es sie ja schon länger gibt.
Das wundert mich nicht. Wir sind eine relativ kleine Stiftung. Wir sind nicht nach irgendeiner berühmten Persönlichkeit benannt. Obgleich es uns dieses Jahr schon 20 Jahre gibt und wir mittlerweile über 200 StifterInnen sind, sind wir relativ klein. Und wir versuchen wirklich lieber das Geld, was uns gestiftet wird, an die AktivistInnen zu verteilen und deren Bewegungen zu fördern, als damit für die eigene Sache Publicity zu machen.
Es ist die Bewegungsstiftung für gesellschaftlichen Wandel.
Ja.
Sie fördert Protestbewegungen.
Ja.
Was nicht alles gibt. Zum Beispiel für bezahlbare Mieten, habe ich mal gesehen, oder für gerechtere Bildung.
Ja, also unsere Förderprojekte gehen wirklich über die gesamte Bandbreite, über erneuerbare Energien, kostenlosen Nahverkehr, ökologischen Landbau, eben bezahlbare Mieten, geschlechterneutrale Werbung und für Flüchtlingsrechte und so weiter und so fort. Und es geht da wirklich eben immer, das eint alle diese Bewegungen, es geht um einen Lösungsansatz und es geht um einen systemischen Lösungsansatz. Es reicht nicht, die Symptome zu bekämpfen, wir müssen an die Ursachen dran. Und das vereint alle Initiativen, die von der Bewegungsstiftung gefördert werden.
Wer macht da alles mit oder wie viele Leute stiften da?
Also wie gesagt, wir sind jetzt über 200 StifterInnen. überwiegend, also der Altersdurchschnitt ist eher höher. Ich würde sagen, er liegt über 50. Wir haben jetzt dann doch auch.
Man muss erstmal weise werden, um dann Erkenntnisse zu kommen.
Nein, wir haben schon auch jüngere StifterInnen, aber die kommen jetzt langsam erst nach.
Ja, das sind die Erben, die anderen sind ja.
Genau.
Das ist alles klar. Gibt es da konkrete Ansatzpunkte? Ich meine, bezahlbare Mieten, gerechte Bildung sind so Pauschalbegriffe. Welche Aktivisten oder so habt ihr gefördert?
Ausgestrahlt zum Beispiel. Urgewalt. Cotti und Co., die gegen.
Tech, glaube ich auch. Attac?
Achso, Attac, ja. Campact waren wir ganz am Anfang mal dabei. Digital Courage. Es sind so viele.
Ist interessant, weil ich glaube, dass es viele Millionäre, nicht nur Millionäre, sondern überhaupt Menschen in Deutschland gibt, die Attac und Co. jetzt vielleicht aus der Ferne manchmal ein bisschen beklatschen, aber das alles für linke Spinner halten.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, was sowohl Attac und Campact als auch die Bewegungsstiftung vereint, ist, dass wir demokratisch aufgebaut sind. In der Bewegungsstiftung hat nicht ein einziger Stifter oder eine Stifterin mehr Sagen als jemand anders. Es gibt ein demokratisch gewähltes Gremium, was paritätisch aus ExpertInnen, StifterInnen und AktivistInnen besetzt wird und die entscheiden gemeinsam über Förderentscheidungen. Und da kann niemand seinen persönlichen Willen durchsetzen. Und das erlebe ich wieder und wieder bei vermögenden Menschen, dass sie gerne selbst entscheiden wollen über ihr Geld. Und ob das nun ist, dass sie Steuern zahlen oder ob sie es stiften oder spenden, sie wollen selbst entscheiden, was sie machen. Und da sehe ich eine gewisse Arroganz zu meinen, man weiß es besser als die Allgemeinheit. Und man hat das Recht dazu. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, ja. Also gerechter ist es sicher über Steuern, weil das der Staat dann verteilt und nicht der besondere Impetus oder der besondere Wunsch eines reichen Menschen zum Tragen kommt, was ihm gerade jetzt am Herzen liegt.
Genau, genau. Weil es ist einfach, wenn wir uns auf Stiftungen und Spenden verlassen, dann machen wir uns abhängig von Menschen mit Vermögen. Und das andere ist ja, warum gibt es da eine Freiwilligkeit? Der Großteil der Deutschen hat keine Wahl, ob sie Steuern zahlen oder nicht. Das wird einfach vom Lohn abgezogen und fertig. Und vermögenden Menschen gestehen wir zu, dass sie durch kreative Steuergestaltung unter Zuhilfenahme von x Experten ihre Steuerlast möglichst klein rechnen.
Ja, warum? Wenn man die Absetzungsmöglichkeiten reduzieren würde, müssen die Reichen mehr zahlen, weil die sind das, die es nutzen. Ne?
Ja, wie war das jetzt beim VW-Skandal? Es gab einen Strafzahlbetrag, der erhoben wurde. Den hat VW gezahlt. Das heißt, da war der Privatmann nicht davon betroffen. Und weil es dann Ausgaben waren, konnten die auch noch steuerlich abgesetzt werden.
Ja, ich kann es Ihnen auch nicht erklären, aber da gibt es ja viele Ungerechtigkeiten. Ich meine, Daimler hat so viel Gewinn eingefahren wie schon ewig nicht mehr oder noch nie, aber dadurch auch erreicht, dass man die Arbeiter in Kurzarbeitergeld geschickt hat, was der Staat, also der Steuerzahler beglichen hat.
Ja, ich glaube, Deutschland ist eines von zwei Ländern in der EU, wo das noch möglich ist, dass man im gleichen Jahr Subventionen erhält. Und dann
das
noch Gewinne aus
zwei Ländern?
Ja, ich meine.
Ach was, sind wir also nicht nur beim Tempolimit in der Minderheit?
Ja.
Das ist ja auch kein begreifbar zu machen, warum das nicht funktioniert. Aber wie hat Andi Scheuer gesagt, das ist gegen jeden Menschenverstand.
Ja, natürlich.
Hat er seinen gemeint. Aber gut, darf ich am Schluss noch erwähnen, dass Sie zwar sehr offensiv mit Ihrem Reichtum und Ihren Forderungen umgehen, aber das unter einem Alias-Namen machen.
Selbstverständlich dürfen Sie das. Das ist
warum?
Ja,
ich habe es auch gelesen, deswegen wollte Sie damit jetzt nicht outen oder so. Sie gehen ja auch damit offen um. Sie tauchen aber auch per Gesicht in der Presse auf und so. Ist das trotzdem noch Schutz für die Familie?
Das ist auf jeden Fall Schutz für die Familie, ja. Weil es ist einfach wichtig zu wissen, dass meine Meinung nicht die Meinung meiner Familie ist und dass die damit nichts zu tun haben. Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand sollte für meine Meinung zu Schaden kommen.
Ja. Kommen eigentlich viele Bekannte oder auch meistens dann ganz ferne Bekannte oder Verwandte sagen, wenn du so viel Geld hast, kriege ich was ab?
Nein, Verwandte tatsächlich überhaupt nicht. Also wenn Verwandte auf mich zukommen, dann entweder, nein, also sie kommen eigentlich immer, um mir eine Rückmeldung zu geben zu dem, was ich tue. Okay. Die fällt auf beiden Seiten des Spektrums aus.
Naja, auseinandersetzen ist ja auch nicht verkehrt. Ne?
Nö, überhaupt nicht. Nö, also ich meine, das ist ein Argument, das finde ich sehr häufig, vor allem eben in Internetkommentaren. Ja, wenn ich zu viel Geld hätte, könnte ich es gerne auf diese und jene Kontoverbindung überweisen. Siehe vorangegangenes Argument von der Abhängigkeit und der Freiwilligkeit. Und warum sollte ich es dann gerade dir geben? Ich bin schon, ich bin kein Freund von Almosen. Und ich glaube auch, dass es uns psychologisch gut tut, wenn wir selber arbeiten. Deswegen, ich arbeite auch selber gerne. Einfach, weil ich das Gefühl haben möchte, ich habe mir meinen Lebensunterhalt selbst erarbeitet. Ja, und ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Und ich glaube nicht, dass die Menschen abhängig sein wollen von Almosen.
Sie haben gesagt, die Lobbyisten der oberen 10.000, wie man so schön sagt, sind so laut und so stark, weil sie auch das Geld haben, großflächige Anzeigen in wichtigen Zeitungen zu machen und sich Gehör zu verschaffen. Sie gehören auch zu einer Gruppe, die viel Geld haben. Können Sie nicht genau so eine Anzeige machen, wenn das effektiv ist?
Nein, also wir verfügen tatsächlich nicht über diese immensen Mittel, selbst in unserem Zusammenschluss nicht. Und ja, wir versuchen lieber das Gespräch wirklich über möglichst viele Kanäle zu führen und auch in vielen Einzelgesprächen, denn wir können, also wir halten das einfach für erfolgsversprechender, wenn wir mit den Menschen direkt in Kontakt treten, als wenn wir sie mit großen Plakaten erschlagen. Weil ich meine, ich kriege auf einem Plakat an der Autobahn, kriege ich auch nicht meine gesamte Argumentation unter, dann kann ich auch nur wieder mit Schlagsätzen arbeiten, ja, die super missverstanden werden können. Deswegen.
Also brauchen Sie Pressearbeit sozusagen. Und Korrekt. Wer sich dafür interessiert, dem sei nochmal gesagt, die Stichworte sind Textminau zum Recherchieren, ja, oder die Bewegungsstiftung. Auch unter Stefanie Bremer, selbst wenn sie gar nicht so heißt.
Ja,
Frau Bremer, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.